Liebe Gemeinde, wir sind mitten in der Osterzeit. Jesus hat den Tod überwunden, er ist aus dem Tod von Gott auferweckt worden, er ist aus dem Tod aufgestanden. Wir sagen auferstanden, aber das griechische Wort Egeiro heißt aufstehen oder aufgeweckt werden. Jesus nimmt das in einer Geschichte vorweg mit einem jungen Mann. Er weckt ihn auf aus dem Tod. Er lässt ihn aufstehen. Und über diese Geschichte soll es heute in der Predigt gehen. Wir hören aus Lukas 7 ab Vers 11. Und es geschah bald darauf. Er, Jesus, ging in eine Stadt genannt Nain. Und zusammen mit ihm gingen seine Jünger und eine große Volksmenge. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde der verstorbene, einzige Sohn seiner Mutter hinausgetragen, und sie war Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge war mit ihr. Und als er sie sah, hatte der Herr Mitleid mit ihr. Und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und als er hinzutrat, berührte er die Bahre. Die Träger aber blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf. Und er begann zu sprechen, und er gab ihn seiner Mutter. Furcht aber ergriff alle, und sie verherrlichten Gott, indem sie sprachen: Ein großer Prophet ist aufgestanden unter uns. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und es ging dieses Wort über ihn hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Liebe Gemeinde, die Bibel ist eine unermesslich große, unermesslich gefüllte Schatztruhe. Und jede Geschichte in der Bibel, auch diese, ist eine kleine Schatztruhe, in der verschiedene Edelsteine, Goldstücke und Perlen sind. Zwei Volksmengen begegnen sich in dieser Geschichte, also zwei so große Gruppen. Sie sind fast gleich. Die eine ist groß, die andere zahlreich. Was da der Unterschied ist, müssen Sie mich nicht fragen. Eine Volksmenge will durch das Tor der Stadt einziehen. Diese ist ein Zug des Lebens, der Freude, der Erwartung, der Zukunft. Diese Menge, dieses Volk begleitet Jesus. Der andere Zug hat soeben das Stadttor verlassen. Es ist ein Zug der Trauer, der Vergangenheit, der Zukunftslosigkeit. Die Menge begleitet eine Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Die beiden Züge haben nichts miteinander zu tun. Die Richtung ist diametral entgegengesetzt. In welchem Lebenszug gehen wir mit? Der erste Lebenszug, der mit Jesus, dieser frohe, freudige, der ist uns verheißen. Das soll so der grundlegende Zug sein, der Tenor unseres Lebens als Christen. Doch manche Christen haben es übertrieben. Ein guter Christ kann eigentlich nicht traurig sein, ist dann dort die Auffassung Und diese Auffassung hat schon merkwürdige Auswüchse gehabt in der Kirchengeschichte. Wir haben das in einer gar nicht so spektakulären Form erlebt, meine Frau und ich. Als unser drittes Kind bei der Geburt gestorben ist, waren wir in einer Freikirche. Und diese Freikirche war sehr auf diesem Lebenszug. Mit dem, was gepredigt worden ist, geglaubt worden ist und vor allem mit dem, was Sonntag für Sonntag gesungen worden ist und wie Gott gelobpreist worden ist. Und es gab nur diese Freude. Es gab nur dieses Halleluja. Und wenn man dann mit einem Lied gesungen hat, es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz von Golgatha, dann hat man auch dies mit einem leichten Swing vorgetragen. Für meine Frau und mich wurde es immer unerträglicher. Nicht nach 2-3 Wochen, sondern nach Monaten. Immer unerträglicher, dass es nur diese eine Wahrheit gibt und wir darin gar nicht vorkommen. Ich war schon ordinierter evangelischer Pfarrer und wir gingen in die Freikirche, weil uns die Landeskirche ein bisschen zu wenig war. Aber zum Glück durfte ich immer wieder Gottesdienst feiern. Und dann habe ich für die Gemeinde, das heißt vor allem für mich, dann immer wieder alte Lieder, vor allem Paul Gerhardt Lieder ausgewählt, wo ich und was ich erlebt habe, mich wiedergefunden, gestärkt und getröstet gefunden habe. Nach 2 Jahren ging es einfach nicht mehr und wir sind in die Zentrale, in die Münstergemeinde gegangen, weil dort ein Pfarrer war, der sehr viel verstand von dieser dunklen Seite des Lebens, vom Trauerzug des Lebens. Und er gab uns viel Kraft und hat uns getröstet. 2, 3, 4 Jahre, ich weiß nicht mehr, wie lange es ging. Und es war wieder mal nach einem kraftvollen, traurigen, schweren Karfreitagsgottesdienst, als ich im Ostergottesdienst ganz zornig wurde, weil es war wie am Karfreitag beschwert, schwer. Und ich glaube, ich habe dort gedacht, weil ich da was wusste, wenn das so weitergeht, dann bin ich im nächsten Ostern in einem katholischen Ostergottesdienst, wo mit Fanfaren und Posaunen dem Auferstandenen entgegen jubiliert wird. Meine Frau hat es dann auf den Punkt gebracht, diese Christen, es gibt Christen, die sich im Tal des Todes Hütten bauen, um dort zu leben und ihr Christentum zu verbringen. Es geht darum, im Zug von Jesus mitzugehen. Aber diese Geschichte zeigt, wie Jesus sich durch diesen anderen Zug aufhalten lässt und dieser andere Zug sich auch aufhalten lässt. Gott möchte uns befreien aus diesem beschwerten Zug. Ich denke an eine Theologiestudentin, wo ich gemerkt habe, in einem Seminar, im Gespräch, bei ihr ist es immer nur schwarz und negativ. Vor allem, was sie von der Zukunft erwartet. Ich habe sie darauf angesprochen, weshalb sie die Welt so sehe. Dann hat sie mir gesagt, wenn ich alles möglichst schwarz sehe, dann kann es nicht mehr schlimmer kommen, sondern nur besser. Also das Schwarzsehen war ihre Versicherung, dass es nicht noch schlechter kommen kann. Im beschwerten Zug der Trauer mitzugehen, war ihre Art, sich zu versichern, nicht in den beschwerten Zug der Trauer und des Leides zu kommen, weil sie ja schon dort ist und sich dort einrichten kann. Eine schreckliche Vorstellung, die uns vielleicht doch in einem Land von den Ländern, die wir kennen, ein bisschen mehr begegnet ist, um es vorsichtig zu sagen, als in anderen Ländern weltweit. Ich nenne jetzt keinen Namen. Doch wenn es besser kommt, steigen wir dann auch darauf ein, wie ein in den neuen Zug, in den Osterzug und geben unsere Versicherung preis, dass es vielleicht auch wieder mal schlechter kommt, aber darf es für uns Ostern werden in unserem Leben? Erlauben wir Gott wenigstens, dass es immer wieder Ostern werden darf, trotz des Leidens und manchmal auch schweren Leidens, dass hier auch in dieser Gemeinde immer wieder Menschen tragen müssen. Bei welcher Volksmenge gehen wir mit? Die ganze Geschichte ist ein kleines Erzähldrama. Eine Mutter, eine Witwe, die schon viel zu viel mit dem Tod in ihrem Leben zu tun gehabt hat, will ihren einzigen Sohn begraben. Etwas anderes kann sie vernünftigerweise nicht mehr tun, nur noch diesen letzten Dienst. Ihr Sohn war das Einzige, was sie nach dem Tod ihres Mannes noch hatte, für ihr Leben, für ihre Lebensfreude, für ihre Altersvorsorge. Sie hat alles verloren und muss jetzt noch diesen letzten Weg mit ihrem Sohn gehen. Schrecklich. Sie findet Helfer. Ein ganzer Teil ihrer Stadt unterstützt sie dabei und zieht mit ihr zur Begräbnisstätte, die natürlich außerhalb der Stadt lag, wo sie immer lag, bevor das Christentum dies alles geändert hat. Die Toten dürfen in der Nähe der Menschen liegen, weil wir auf die Auferstehung hoffen und Jesus schon auferstanden ist. Doch da tritt der Gegner ihres Planes auf den Plan, ihr und den Helfern entgegen und hindert sie dabei, das, was sie meint, tun zu müssen, zu tun. Während der Gegner in vielen Geschichten der Böse ist, der überwunden werden muss, ist er hier der Gute, der überwunden hat. Jesus ist der Gegner ihrer Pläne. Er tritt ihr entgegen. Lassen wir uns, wir selbst, wir mit unseren Helfern, uns hindern, uns von unserem Vorhaben abzubringen? Lassen wir uns von Jesus Christus uns von unserem beschwerten Weg hindern, wenn er sich uns in den Weg stellt, von unseren Mühsalen und Lasten, die wir ohne ihn schleppen oder wenigstens, dass wir ihm einen Teil davon geben. Viele Menschen wollen auch in dem drinbleiben, was sie kennen. Manche bleiben lieber in ihrem Schmerzen und ihrer vertrauten Dunkelheit, als sich durch das Neue, durch Ostern stören zu lassen, als sich ändern zu müssen. Gott, Jesus Christus mit seiner Auferstehung, will uns aufstehen lassen von all dem, was uns beschwert. Auf einen neuen Weg stellen. Manches werden wir weitertragen müssen, aber in einem neuen Zug. Jesus hinterher. Jesus hat Mitleid. Deshalb ändert sich die Geschichte. Deshalb kreuzen die beiden Züge sich nicht einfach einander. Und hier tut sich die ganze Tiefe unserer Religion auf. Denn hinter Jesus steht der biblische Gott, der Mitleid haben kann, der Affekte hat, der sich grundsätzlich, aber auch plötzlich uns Menschen zuwenden kann in leidenschaftlicher Liebe und Barmherzigkeit. Und was denken Sie, wie viele, viele Theologen und Philosophen seit Beginn des Christentums sich darüber aufgeregt haben, dass wir nicht einen stoischen, unbewegten Gott haben, aus dem alles kommt, aber der sich durch nichts beeinflussen lässt. Hier sehen wir Jesus und in vielen anderen Geschichten Gott hinter ihm lassen sich beeinflussen durch uns Menschen und gerade auch durch die Not und das Schwere, was wir tragen. Sie sind nicht allein mit dem Schweren, was sie tragen müssen. Sie beeinflussen Jesus Christus, sie beeinflussen Gott mit ihrer Last und dem Schweren. Der Herr hatte Mitleid mit ihr, heißt es. Wo der Herr ist, da ist Gott auch nicht ferne. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Wo ist solch ein Gott, den auch plötzlich Mitleid überfallen kann? Weine nicht, sagt er, dieser allzu arg gebeutelten Frau. Jesus berührt die Bahre. Die Bahre verkörpert hier alles, was weh tut. Sie steht für den Tod, das Grab, wohin auf ihr der Tote getragen wird. Sie steht dafür, dass dieser letzte Weg wirklich der letzte ist für diesen Jüngling und die Mutter in Hoffnungslosigkeit zurücklassen wird. Und Jesus fasst genau dorthin. Gott berührt unsere Wunden, fasst dort an, wo es weh macht, hilft nicht zu vertuschen, sondern greift in alles hinein, was den Schmerzen symbolisiert. Ich denke da an ein Ehepaar, schon viele, viele Jahre verheiratet, und sie haben sich irgendwie arrangiert, um ihre Schwächen, Ängste und Minderwertigkeitsgefühle zu überdecken. Sie haben einen Weg gefunden, der ihnen sehr, sehr viel Energie gekostet hat, bis der eine Partner dabei krank geworden ist, weil man sich geholfen hat, stehen zu bleiben und nicht mit Jesus mitzuziehen. Der eine weiß, er kann so nicht weitermachen. Die Krankheit, die Not war zu groß, das Ganze war zu ungesund. Der andere weigert sich mitzumachen. Es ist Krieg, weil der eine muss sich bewegen, der andere hat Panik, mit seinen Schwächen und Abgründen konfrontiert zu werden. Und Gott hält dort in diese Verletzungen seine Hand hinein. Seine gütige Hand, aber es gibt kein Zurück mehr. Gott hilft uns nicht zu vertuschen, irgendwie etwas hinter sich zu bringen, zu verdrängen, sondern Gott will uns heilen und deshalb berührt er dort, wo es weh macht. Deshalb berührt Jesus die Bahre, weil er heilen will, wiederherstellen will, aufwecken will. Auch bei diesem Ehepaar, das ich kenne, wo ich hoffe, dass sie diese heilende Berührung aushalten. Unsere Geschichte ist eine Geschichte voller Bewegung. Sie sehen es. Alle bewegen sich. Jesus, die Jünger, die Mutter, die Volksmenge, alle sind unterwegs. Doch jetzt berührt Jesus die Bahre und die Träger halten an. Sie lassen sich stoppen. In welchem Zug gehen wir mit in unserem Leben? Aber vielleicht ist das gar nicht die wichtigste Frage. Vor allem, wenn wir in diesem beschwerten Lebenszug sind, sondern dann ist die Frage, lassen wir uns wie diese Träger stoppen von Jesus? Halten wir, wenn er den Ort unseres Schmerzes anfasst? Ohne Mitleid von Jesus würde dieser Jüngling im Grab landen. Aber auch ohne das Stoppen der Träger würde das geschehen. Mitleid von Jesus, Liebe Gottes und der Stopp der Menschen führt zu einer Änderung in dieser Geschichte. Zum Wunder, zur Auferstehung. Jüngling, ich sage dir, stehe auf, sagt er zur stehenden Bahre, zum stehenden Toten, also zum angehaltenen Toten. Bevor das Wunder geschieht, sind zwei Wunder schon geschehen. Das Mitleid von Jesus, liebe Gemeinde, die Liebe Gottes, diese leidenschaftliche Liebe Gottes zu Ihnen, zu uns allen, ist immer und immer wieder ein Wunder und ist das größte Wunder überhaupt. Das zweite Wunder ist, dass Menschen sich auf ihrem Weg stoppen lassen, sich anhalten durch eine Berührung von Gott. In einem Kirchenlied, Gott ist gegenwärtig, heißt es, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, so wollen wir uns vor dir stille halten. Noch mehr Wunder geschehen. Der Tote setzt sich auf. Das Wunder macht ihn zu einem Subjekt. Es befähigt ihn, etwas zu tun, aufzustehen. Jesus zieht ihn nicht auf, sondern er kann selber aufsitzen und dann aufstehen. Und es befähigt ihn zu reden. Das Wunder der Gnade und die vielen anderen Wunder, die Gott an uns tut, machen uns nicht zum passiven Empfänger, sondern zu Menschen, die aufstehen und sprechen können, sprechen in diese Welt hinein. Gott tut Wunder an uns, oft nicht nur, damit es uns einfach gut geht, sondern damit wir wieder uns selbst sind, auf den eigenen Füßen stehen können, wie dieser Jüngling. Ostern, Jesus wurde auferweckt, Jesus ist aufgestanden. Jesus steht wieder auf seinen eigenen Füßen. Manche von uns haben solche Wunder erlebt. Manchmal dauerten sie Jahre, manchmal blieben sie deshalb auch unbemerkt. Aber Gott hat uns auf die eigene Füße gestellt. Und er wird nicht müde, auch wenn wir schon lange Jesus nachfolgen, zu versuchen, uns noch mehr auf die eigenen Füße zu stellen. Lasst uns nicht vergessen, für solche Wunder immer wieder zu danken und auf sie zu hoffen. Gott gibt uns mit dem Glauben an seinen auferstandenen Sohn nicht Krücken, um es irgendwie durch dieses Leben hindurch zu schaffen, sondern er richtet uns auf, damit wir auf eigenen Füßen gehen können. Jesus ist auferstanden, der Jüngling von Nain steht auch auf diesen Füßen. Lasst uns immer wieder für uns und für andere um so ein Osterwunder beten. Furcht aber ergriff alle. Das Heilige, die Macht, führt zu einem Erschrecken. Es ist befreiend, wieder mal über Gott zu erschrecken, zu erfahren, dass Gott größer ist als wir alle, als alle unsere Unzulänglichkeiten, viel größer als unser kleiner Glauben. Doch noch etwas anderes ist passiert am Ende der Geschichte. Alle erschrecken. Es gibt nicht mehr zwei Züge, zwei Menschenmenge, sondern nur noch alle, die ein Volk sind. Gott hat sich seines Volkes angenommen, sagen sie, und so verherrlichen sie Gott. Das Wunder hat nochmals ein Wunder bewirkt. Es hat die total anders ausgerichteten Volksmengen eins gemacht, verbunden zu einem Volk. Gemeinsam verherrlichen sie Gott. Das Wunder führt die Menschen in den Lobpreis. Der Lobpreis macht die Menschen eins. Und nun, zu allerletzt, bewegt sich noch etwas anderes aufgrund dieses Wunder. Wird zum Subjekt und geht hinaus, nämlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes steht und geht plötzlich auch auf eigenen Füßen. Das Wort geht überall hin. Das Wunder der Auferstehung setzt das Wort Gottes in Kraft. Das Wunder der Auferstehung stellt uns auf die eigenen Füße. Amen.